Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Plattform. Heute mit mir auf der einen Seite Rainer Markus Walter und einer neuen Folge aus unserer Theater Ulm-Reihe, die wir seit nunmehr über einem Jahr regelmäßig hier auf der Plattform zu Gast haben und Menschen vorstellen, die am Theater auf und hinter der Bühne wirken. So auch heute bei uns im FreeFM-Studio sind Frau Juliane Navo. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Gut. Sie ist Tänzerin, Choreografin und Co-Leiterin der Ballettschule Juliane Navo und seit 2004 Ensemblemitglied am Theater Ulm. Seit Beginn der aktuellen Spielzeit hat sie gemeinsam mit Gisela Gracia y Montero
Garcia,
die Leitung der Ballettschule übernommen und unterrichtet im Bereich Modern Dance. Zweiter im Bunde ist der leitende Musiktheater- und Konzertdramaturge und Regisseur Benjamin Künzel. Er gehört seit 2005 dem Theater Ulm an, ist seit 2007 zudem Leiter des Jugendclubs Musiktheater. Da muss ich ihn nachher mal fragen, was das überhaupt ist. Und in der letzten Spielzeit hat Künzel Sugar, manche mögen es heiß, inszeniert. In dieser Saison feiert am 13. Juni der Ring an einem Abend in seiner Inszenierung Premiere. Zuvor hat noch seine Jugendclub-Produktion der Battle-Student Premiere. Der Mann ist voll im Stress, habe ich den Eindruck. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Hallo.
Ladies first, bei aller Liebe zum Tanz bist du auch ab und zu mal als reine Schauspielerin zu erleben, wie zuletzt in Warten auf Godot, habe ich gelesen. Ich habe dich gar nicht auf der Bühne erkannt. Fehlt dir denn was, wenn du nicht plötzlich über die Bühne tanzt? Ist das nicht ein komisches Gefühl?
Gerade bei Godot war es sehr komisch, weil ich mich ja kaum bewegen durfte. Ich hatte einen MP3-Player in der Hand und saß da rum. Aber eigentlich fehlt mir da nichts. Also letzte Spielzeit durfte ich auch bei Leonce und Lena mitmachen.
Ja. Ist das was von dir kam? Also so dieser Wunsch, ich möchte auch mal einfach eine Rolle ganz ohne Tanz haben?
Ursprünglich kam es von Andreas, der meinte, hey, ich möchte mal ausprobieren.
Wie du, so ganz ohne schwingende Beine und wallendes Haar, einfach mal da sitzt mit einem MP3-Player.
Genau.
Ich habe mir das alles hier ein bisschen zurechtgeschrieben und jetzt muss ich immer gucken, wie er zum Vornamen heißt. Wir hatten uns ja auf die Vornamen geeinigt jetzt. Benjamin, wie spielt man denn bitteschön den Nibelungenring an einem Abend?
Naja, indem man ihn stark kürzt. Ring des Nibelungen von Wagner geht ja so im Schnitt 15 Stunden. Mhm. Das ist so die normale Spielzeit für diese vier Opern, die Wagner da vorgesehen hat. Und Loriot, der ja leider verstorben ist, der hat eine Kurzfassung des Rings angefertigt, indem er Zwischentexte geschrieben hat, sehr lustig und sehr gut spitz formulierte Zwischentexte, in denen er den Ring zusammenfasst und dann Musikausschnitte gewählt, die einem das Verständnis von Wagners Musik dann näher bringen sollen. Sprich, alles zusammengerückt, kondensiert aufs Wichtigste.
Ist das denn ein Stück, ein Personenstück? Oder?
Nein, nein, das ist volle Lotte, alles, ganzes Orchester.
Volles Brett.
Voll, alles, was so da ist und kreucht und fleucht im Musiktheater, wird auf dieser Bühne zu finden sein. Mit Ausnahme leider des Chores, weil die einzige große Chorpassage in Götterdämmerung leider nicht vorkommt.
Okay. Klingt sehr spannend, werden wir sicherlich nachher auch nochmal rüber reden. Juliane, du musst früher gehen, haben wir vorher besprochen, deswegen werden wir dich auf jeden Fall vorziehen. Du bist nämlich in deiner Eigenschaft als Ballettlehrerin nachher gefordert, man wartet auf dich, das heißt, die erste halbe Stunde werden wir wohl vorrangig mit dir reden, aber jetzt hören wir erstmal Musik hier bei der Plattform und rausgesucht haben wir Gotham Project. Das Gotham Project Nantos. Heute dreht sich in der Plattform wieder mal alles ums Theater Ulm. Wie alle vier Wochen bei uns zu Gast Frau Juliane Navro und Benjamin Künzel. Sag mal, habt ihr beiden eigentlich schon mal zusammengearbeitet?
Jetzt gute Frage.
Bei Sugar Kurz?
Bei Sugar Kurz, weil Juliane bei den Choreografien mitgeholfen hat. Ansonsten, wir standen nie zusammen auf der Bühne. Ich habe nie was inszeniert mit Ballett. Nein, wir kennen uns nur vom Flur.
Vom Flur. Wie oft begegnen man sich denn eigentlich so im Theater? Also ich meine, da arbeiten ja über 200 Leute, wenn ich das richtig auf der Pfanne habe. Sieht man sich da einmal die Woche oder alle einmal im Monat oder so wie jetzt ihr beiden?
Ach, man sieht sich täglich.
Täglich.
Also man läuft rein während ins Haus, während jemand beim Rauchen steht. Man trifft sich am Flur, läuft am Büro vorbei.
Also ich muss ehrlich sagen, ich treffe die meisten Leute eher seltener. Also Gott sei Dank bin ich Raucher, sonst würde ich viele meiner Kollegen gar nicht sehen.
Okay. Juliane, Ballett, das ist ja für viele Mädchen schlicht der Traum einer Karriere. Das ist so Tütü und prima Ballerina, dann auch noch Choreografin wie du jetzt und jetzt Co-Leiterin einer Ballettschule. War das eigentlich auch ein Mädchentraum der kleinen Juliane?
Ja, ganz sicher. Ich wollte, seitdem ich 4 bin, eigentlich Tänzerin werden. Leider hatte ich zu viele Hobbys und meine Eltern sagten, nee, lass es. Dann musste ich sie noch 2 Jahre belabern und dann durfte ich endlich anfangen mit Tanzen. Und für mich war das eigentlich immer klar, dass ich Tänzerin werden wollte.
Wie war das dann? Warst du in der Ballettschule oder war an der Schule ein Angebot? Oder was war so der erste Einstieg dann bei dir?
So eine private kleine Ballettschule, ja.
Und du hast die Ballettlehrerin wahrscheinlich angehimmelt und gedacht, boah, so gut möchte ich auch mal werden?
Ganz genau.
Wann fiel für dich die Entscheidung, dass du aus dieser Leidenschaft auch einen Beruf machen könntest?
Einmal wusste ich es schon mit 6 und dann hat mich die Realität ein bisschen geholt, beziehungsweise meine Ballettlehrer haben mit mir geredet und gesagt, wenn du nicht groß genug wirst, wenn die Pubertät kommt, man weiß nicht, ob das klappt. Dann habe ich das ein bisschen auf Eis gelegt, habe es halt als Hobby gemacht und so seitdem ich 11, 12 bin, wusste ich eigentlich, dass ich das mache und oder machen will und habe seit dem Zeitpunkt eigentlich jeden Tag mehrere Stunden trainiert.
Das stand dann auch gar nie zur Debatte, dass du einen anständigen, in Anführungszeichen, Beruf lernst, sodass die Eltern gesagt haben, Mädel, jetzt wird doch mal erst was Richtiges, bevor du Ballett anfängst. Das ist ja sowas, was man sehr häufig kennt, auch gerade bei Musikern oder so. Ne?
Also es gab schon viele Diskussionen mit meinen Eltern, aber zum Glück waren meine damaligen Ballettlehrer so, dass sie gesagt haben, wir fahren mit ihrer Tochter halt zu den Vortanzen für die Schulen und wenn es dieses Jahr klappt, dann soll sie das jetzt auch machen, sonst ist es zu spät. Also wenn man als Tänzer ein Abi macht und danach erst anfängt, das Studium zu machen, dann kann es schon zu spät sein.
Das heißt, von was für einem Alter reden wir jetzt hier?
Also mit 16 habe ich das Studium angefangen, aber viele fangen im Internat an. Das heißt, es kann mit 4 losgehen, es kann mit 6 losgehen, wo man dann primär Wert aufs Tanzen legt. Mhm. Da ist natürlich auch die Schulbildung mit dabei dann. Bei mir war sie dann nicht mehr.
Okay. Das heißt, du hast im Prinzip mit 16, ich sag's jetzt mal ganz provokant, die Schule abgebrochen und gesagt, mein neues Leben, mein jetziges Leben heißt der Tanz. Wo ging's dann hin? Von wo eigentlich? Wo bist du eigentlich geboren?
Von Braunschweig, beziehungsweise so einem kleinen Dorf davor, ging's dann nach Frankfurt am Main.
Okay, in Frankfurt hieß es dann Ballettstudium. Wie sieht so ein Ballettstudium eigentlich aus? Tanzt ihr 24 Stunden am Tag oder habt ihr auch Theorie oder?
Schwerpunkt ist Tanzen. Ich glaube, das hat sich, also Bewegung, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch ein wenig geändert. Also die theoretischen Fächer sind mehr geworden. Aber so Sachen wie Musiktheorie, Anatomie, Musikgeschichte, das gehört auch schon dazu. Auch Feldenkreis, was ja auch nicht so aktives Tanzen ist.
Mhm. Feldenkreis, Fragezeichen. Ich bin ein Unwissender, unsere Hörer vielleicht auch. Was ist das?
Wie erkläre ich das jetzt? Primär geht es darum, seinen Körper zu spüren. Also weniger um Bewegung, sondern zu spüren, wie der Körper miteinander verbunden ist. Das heißt, wenn ich meinen kleinen Finger bewege, was passiert dann eigentlich genau im Körper? Viele meiner Mitstudentinnen sind auch gut weggedöst. War auch immer freitagsnachmittags sehr entspannend, doch, ja.
Okay, so ganz, ganz ungünstige Uhrzeit, hm?
Mhm.
Oder ganz ungünstiger Tag plus Uhrzeit, so.
Ja.
Die Schwere vor dem Wochenende. wie viele Stunden Tanz war denn da so dann üblicherweise pro Woche angesagt in so einem Studium? Ich versuche mir das gerade mal so vorzustellen.
Also pro Tag 8, 9 Stunden.
Puh.
Natürlich dann mal mit einer Stunde Mittagspause und dann einer halben Stunde zwischen den einzelnen Unterrichtseinheiten. Und das dann halt von Montag bis Freitag und teilweise am Samstag auch noch 4 Stunden oder sowas.
Und wie lange studiert man Ballett?
Also dort, wo ich studiert habe.
Oder Tanz. Ich weiß nicht, was ist eigentlich richtig die Formulierung? Was studiert man? Studiert man Tanz oder Schwerpunkt Ballett oder wie wird das korrekt?
Also ich habe klassischen und zeitgenössischen Tanz studiert. Das kommt immer auf die Bezeichnung an. Ich glaube, in Berlin studiert man eher klassischen Tanz oder in Hamburg. Man kann ja alles studieren.
Ja, ist ja die Frage, ist es denn irgendwie staatlich anerkannt?
Ja.
Ja, also dann gibt es ja wohl wahrscheinlich auch richtig schöne Bezeichnungen dafür. Boah.
Ja.
Wie lange geht so ein Studium?
In Frankfurt ging es 4 Jahre. Also für mich 3 Jahre. Ich war glücklich und konnte ein Jahr überspringen.
Mhm. Weil du so gut warst?
Ja, aber ich habe auch viel nebenbei noch geackert, dass ich besser werde. Also ich glaube, das Jahr habe ich rausgeholt mit Überstunden quasi, die ich gemacht habe. Aber es gibt auch andere, wie Paluca-Schule in Dresden zum Beispiel. Ich glaube, da ist die Ausbildung 8 Jahre, allerdings anders gegliedert, weil man fängt eher an. Ich weiß nicht, wie lange wirklich das Studium an sich ist. Ich denke auch 4 Jahre.
Und wie sieht denn so ein Abschluss aus? Also ich meine, Kollege hier, der nebendran sitzt, der hat eine Diplomarbeit geschrieben. Über die reden wir nachher noch zum Thema Operette und Lehrer und sehr theoretisch. Was macht eine Tänzerin als Abschluss?
Ich bin Diplom-Bühnentänzerin.
Ja, nein,
das ist ein Dippel.
Ich meine das jetzt, das war jetzt falsch formuliert von mir. Was ist deine Abschlussprüfung? Musst du tanzen oder musst du auch was Theoretisches abliefern können?
Es gibt in Musiktheorie einige Prüfungen, eine mündliche, eine schriftliche. Man muss eine Diplomarbeit schreiben über ein Thema.
Mhm. Also doch auch eine Diplomarbeit abliefern?
Natürlich, okay. Ja. Mhm. Sonst kein Dippel.
Ja, hätte ja sein können, dass du dir dein Diplom ertanzen kannst. So.
Nee, leider nicht.
Es gibt ja auch Leute, die tanzen ihren Namen.
Das ist eine andere Schule.
Das ist eine andere Schule, richtig. So, und dann warst du also in Frankfurt am Main fertig. Also warst nicht schon Frankfurt am Main, nicht an der Oder?
Ja? Am Main, ja.
Genau. Und so, jetzt bin ich Tänzerin, habe so ein Diplom in der Tasche. Und was mache ich dann? Wie ging es dann weiter?
Vortanzen, vortanzen, vortanzen. Ich hatte ziemlich Glück. Ich konnte nach der Schule im Frankfurter Ballett gastieren, bei William Forsythe. Da bin ich dann circa 1,5 Jahre gewesen. Aber nebenbei musste ich trotzdem immer gucken, dass ich eine Festanstellung bekomme. Halt weiter vortanzen gehen, viel Freelance-Sachen. Hm. Freelance heißt für ein Projekt irgendwo hin. Wir hatten vorhin auch das Thema Brüssel irgendwie. Also es hat mich in viele verschiedene Städte verschlagen. Angefangen von eben Frankfurt, Mainz, Brüssel, Edinburgh, Erfurt, Rostock.
Aber vorrangig in Deutschland.
Vorrangig in Deutschland, ja.
Sind nie ins Ausland gezogen, so zum Beispiel nach Wien oder nach London
oder nach Paris? Die Szene in Deutschland ist für Tanz einfach extrem gut, obwohl für Kunst und Kultur immer noch zu wenig Geld da ist. Aber besser als in Deutschland kannst du einen Tänzer kaum haben.
Das ist ein ganz interessanter Satz, habe ich jetzt noch gar nie gehört, weil ich würde sagen, in ganz vielen anderen Bereichen der Kunst und Kultur kann man das von Deutschland nicht unbedingt behaupten, aber anscheinend würdest du sagen, ist der Tanz in Deutschland doch dort angekommen, wo er sein müsste, als Kunst nämlich akzeptiert und auch finanziert?
Naja, über das finanziert kann man nochmal diskutieren. Also das fehlt natürlich trotzdem vorne und hinten an vielen Theatern, an vielen Produktionen. Aber es fehlt weniger als in anderen Ländern.
Aber also weil du jetzt einfach auch doch sehr überzeugt gesagt hast, Deutschland für Tänzer, Tänzerinnen ein tolles Land, womit würdest du es vorrangig dann begründen, wenn du sagst, gut, das Finanzielle ist es nicht, also sie überschütten dich nicht mit Gold, aber?
Jedes Kaff hat ein Theater und mit ein bisschen Glück hat dieses Theater auch noch ein Ballett.
Mhm. Okay.
Also, und das findet man weder in Italien, in Spanien, in Frankreich, das gibt es dort seltener einfach.
Ja. Und jetzt bist du im Kaff Ulm gelandet.
Ja, aber es ist ein schönes Kaff.
Gut, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und dann reden wir beide noch weiter, bevor ich dich nachher zu deinen Schülern entlassen werde. Was haben wir denn als nächstes drin? Oh ja, Alice Francis, St. James Ballroom. St. James Ballroom. Da kichert es im Hintergrund, die Alice Francis. Ja, die Plattform auf Radio Free FM, heute bei uns zu Gast, das Ulmer Theater, genauer sagt Regisseur Benjamin Künzel, mit dem werde ich mich in der zweiten Stunde dann länger unterhalten, dem haben wir jetzt ganz nach hinten geschoben, weil die liebe Juliane eben auch unter anderem Ballettlehrerin ist und nachher zu ihren Schülerinnen muss. Wenn man Tanz auf der Bühne sieht, dann schaut es immer alles sehr leicht und geschmeidig aus. In Wahrheit ist es aber mit Sicherheit auch sehr anstrengend. Ich habe bereits 3 Tänzer bzw. Tänzerinnen jetzt kennengelernt, die mit Anfang 40 Probleme mit dem Körper bekommen haben. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, so etwas vorzubeugen, Juliane?
Ganz vorbeugen denke ich nicht. Nee. Aber man kann natürlich recht pfleglich mit seinem Körper umgehen. Aber 40 ist schon ein gutes Alter. Also die haben, glaube ich, wenig falsch gemacht.
Ja, also würdest du jetzt sagen, ich möchte um Gottes Willen, also verstehe mich nicht falsch, ich will hier jetzt keinen abstrafen oder irgendwas machen. Es ist einfach ein Interesse, weil es einfach ein Thema ist. Ich habe mich im Vorfeld mit ein paar Leuten unterhalten, das mache ich immer so, bevor wir die Plattform haben, und gefragt, was würdet ihr denn fragen oder was fändet ihr denn interessant? Und interessanterweise kam bei Ballett gleich mehrfach die Sache, boah, wie ist denn das mit der Gesundheit? Da hört man auch immer, die machen sich die Knochen kaputt und die sind sehr früh einfach am Arsch. Wie geht's, wie alt bist du denn? Ich weiß, das fragt meine Frau normalerweise nicht, aber ich frage dich jetzt mal ganz frech, wie alt bist du denn?
Ja, passt schon. 32.
Okay, du bist also quasi in der Blüte.
Nee, ich gehe schon eher auf die Rente zu.
Ah ja, okay. Hast du jetzt persönlich schon irgendwo Zipperchen, wo du sagst, die sind begründet aus der Tanzerei?
Also zum Ende einer jeden Spielzeit, und die fängt bei mir anscheinend immer so im März an, also das Ende, bekomme ich halt Rückenschmerzen. Mhm. Aber das bekomme ich, seitdem ich 23 bin. Hat okay. Also definitiv nichts damit zu tun, wie alt ich bin. Klopf auf Holz, nee, mein Körper funktioniert noch ziemlich gut. Ich hoffe, der macht das auch noch eine Weile.
Und was ist dann so die Alternative? Du sagst, okay, Anfang 40 ist eigentlich schon ganz gut, dann haben die auf jeden Fall jetzt nicht so viel falsch gemacht. Was macht der Balletttänzer, die Balletttänzerin eigentlich, wenn sie dann sagt, ich gehe jetzt nicht mehr auf die Bühne?
Also viele meiner Kollegen sind entweder Stewardess geworden oder gehen in die Physiotherapie oder werden Lehrerin oder sowas in der Richtung. Meins wäre das jetzt alles nicht. Vom Fliegen habe ich so ein bisschen Muffe. Unterrichten könnte ich, glaube ich, auf Dauer auch nicht. Das kostet ja viel mehr Kraft, als auf der Bühne zu stehen. Ja. Ich würde irgendwie gerne in die Richtung Schauspiel gehen, aber man muss halt mal gucken, was so passiert.
Was dann bis dahin passiert, was sich auch noch ergibt. Ja?
Vor allen Dingen ist der Job ja genauso unsicher wie der, den ich jetzt habe.
Also. Gut, ihr habt euch der Kunst und der Kultur verschrieben. Ich glaube, das ist einfach was, was viele Leute hier, die, ich denke gerade auch FreeFM-Hörer, das ist nun mal so unsere Ecke, und auch Leute, die hier arbeiten, bestens verstehen. Und wenn man da reingeht, dann ist nichts ist fix, wie es immer so schön heißt. Ne? Fix ist allerdings, dass du im Moment, habe ich ja gerade gesagt, unterrichtest an einer Ballettschule. Jetzt musst du mir mal erklären, was für eine Ballettschule ist das denn? In welchem Zusammenhang steht die mit dem Theater?
Die Ballettschule ist ins Theater integriert. Also zumindest finden die Stunden in unserem Ballettsaal auch statt. Wir hoffen, dass wir die Schüler öfter mal in Stücke auch integrieren können. Also wenn Statisten gesucht werden oder auch bei Ballettproduktionen, da hatten wir auch schon in diversen Produktionen Leute dabei, Schüler dabei. Hm.
Ja. Und da unterrichtest du. Wie alt sind die Mädels und Jungs? Gibt's auch Jungs?
Ich habe einen Jungen, ja.
Ein Junge, wow. Auf wie viele Mädels?
18.
Ist schon doch irgendwie ein Mädchending. Zumindest in dem Alter noch, oder?
Eher schon. Ja, ja, aber ich mache auch nur das Moderne. Also die Gisella macht das Klassische. Die hat bedeutend mehr Mädels und ich glaube, die hat 5, 6 Jungs. Aber okay. Es ist definitiv mehr Mädels.
Ja, ja. Wie alt sind die?
Meine sind so von 12 bis Mitte 30.
Doch, also doch so breit gefächert. Ja. Da macht ihr auch gar keinen Unterschied. Ja. Also da gibt es da nicht eine spezielle Gruppe, das sind die Jungen und das sind ein bisschen die Älteren, sondern das wird gemischt.
Das hatte ich mal so versucht, aber das ist nicht machbar.
Funktioniert
aufgrund
nicht.
Aufgrund von Schule und Arbeitszeiten und so. So ist es gemischt und das ist aber, glaube ich, ganz angenehm für alle.
Wie oft unterrichtest du?
Das ist viermal die Woche und dann jeweils 1,25 Stunden.
Mhm. Wenn da so, ich sage jetzt mal, ein junger Mensch, ich meine, wer mal über 30 ist, der hat sich im Normalfall schon für irgendwas entschieden, aber so mal die Jüngeren auf dich zukommt und sagt, wow, Ballett ist so klasse, du, ich habe mir gedacht, ich möchte Balletttänzer, Tänzerin werden. Wie reagierst du? Wie gehst du damit um? Was sagst du denn?
Also ich glaube, wenn es meine Schüler wären, dann würde ich erstmal sagen, dass sie dafür zu alt sind. Die haben halt dann dafür zu spät angefangen.
Okay.
Generell, glaube ich, wird es auch immer schwerer, diesen Job zu machen. Ich glaube, ich habe wirklich Glück gehabt mit der Zeit, in der ich meine Ausbildung und alles fertig gemacht habe. Mittlerweile werden die Ansprüche immer höher. Also man muss jetzt eine bestimmte... Früher war es ein bisschen, du konntest ein bisschen kleiner sein, du konntest ein bisschen größer sein. Jetzt musst du genau eine Größe haben, okay. Du musst ein bestimmtes Gewicht haben.
Das klingt ja schon, als ob du Model werden möchtest.
Nee, es ist härter, glaube
Ehrlich?
Ich. Weil man seinen Körper noch mehr unter Kontrolle haben muss, glaube ich, als... dieses Model. Und und trotzdem dabei gut aussehen muss, ja.
Bleib mal bei der Ballettschule. Du sagst dreimal die Woche.
Viermal
die Woche, Entschuldigung, vergesslich. Viermal die Woche, ist das dann das gesamte Angebot oder wie viele Lehrerinnen seid ihr dort? Oder
wir
Lehrer?
Sind zu zweit.
Ihr seid zu zweit. Okay, nur diese beiden und dann so quasi die Kleinen und die Erwachseneren.
Ja, beziehungsweise dann klassisch und modern. Wir haben ja
okay,
nur die Möglichkeit...
das ist dort, da ist eigentlich die Trennlinie,
genau.
Nicht im Alter.
Nicht im Alter, nein.
Also auch die andere
Wobei
Gruppe.
Wobei ich denke, Gisella macht schon sehr nach Alter. Also die hat die Möglichkeit, sie hat genug Kinder, die dann 4 sind oder 6 sind, dass sie die in eine Gruppe packt und die Erwachsenen in eine andere. Bei den wenigen Angeboten, die ich geben kann, muss ich mischen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ganz schön.
Und das ist also Teil deiner Arbeit am Ulmer Theater?
Auch, ja.
Ja, also ja. Diese Schule ist integriert in den Theaterbetrieb. Habe ich nämlich zum ersten Mal jetzt gehört, ich glaube viele andere auch, dass es das überhaupt gibt. Wie kommt ihr an die Schüler ran? Kann man sich da einfach anmelden? Oder gibt es da irgendwie eine Voraussetzung? Man muss Mitglied im Freunde des Ulmer Theaters sein? Oder ich weiß es nicht.
Nein, man muss Spaß am Bewegen haben.
Okay.
Und ich denke, auf der Theater Ulm-Seite wird es da bestimmt irgendeinen Link zu geben oder... sowas in der Richtung. Oder einfach vorbeikommen, mitmachen. Zwei Schnupperstunden gibt es für jeden umsonst und danach sollte sich dann entscheiden, ob es machen möchte oder nicht.
Okay. Ja, schön. Du musst jetzt demnächst gehen. Ich lasse dich aber nicht gehen, ohne dass wir ganz kurz noch drüber reden, wo kann man dich aktuell auf der Bühne sehen, im Ulmer Theater, in welchen Stücken bist
Momentan
du gerade zugange?
Momentan ist es Sacre du Printemps. Ja, das wäre auch sehr schön, wenn sich da noch ein paar Leute finden würden, die ja vielleicht am Sonntag um 19 Uhr ins Theater gehen wollen. Es ist die letzte Vorstellung davon. Und es sind noch Restkarten übrig, wenn man das so sagen kann. Und in Palimpsest, auch da ist die letzte Vorstellung am 31.05.
Ja, es geht Richtung Sommer, ne?
Ja.
Bist du im Sommer, hast du frei oder... Habt ihr im Sommer auch noch was? Also wenn die anderen dann sich auf der Wilhelmsburg vergnügen?
Ja, wir vergnügen uns mit.
Ihr seid dabei?
Ich bin ja dieses Jahr nicht nur Schauspielerin, Lehrerin und Tänzerin, nein, ich singe auch.
Du singst? Was
ich
machst du denn?
Ich weiß nicht, ob es jemand hören möchte, aber...
Was machst du auf der Wilhelmsburg?
Wir machen bei Herr mit.
Ihr macht bei Herr mit die ganze Truppe? Tut die Kompletti? Okay. Zieht euch Hippie-Klamotten an?
Und frieren anscheinend ein bisschen.
Jetzt hoffen wir mal das Allerbeste. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wann ist Premiere? Am
16. Juni.
Also bis dahin kann es ja noch werden.
Ich hoffe das Beste. Ich meine, ja. Das Wetter spart sich jetzt ja schon alles auf. Das ist dann richtig.
Hey. Und ist außerdem Let the Sunshine in.
Eben.
Okay. Juliane, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich verabschiede dich jetzt einfach an dieser Stelle schon mal und werde mich gleich mit dem Benjamin dann ausführlich unterhalten. Weiterhin toi toi toi, viel Spaß beim Tanzen und vor allem auch alles Gute für den Körper, dass das auch noch lange so bleibt und wir sehen, hören uns bestimmt mal wieder.
Danke.
Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Musik, bevor wir uns dann mit dem Benjamin unterhalten. Die Plattform auf Radio Free FM. Unsere Dame, die haben wir jetzt verabschiedet. Jetzt wende ich mich dem Herrn der Schöpfung zu. Benjamin war bis jetzt ganz ruhig hier nebendran gesessen. Benjamin Künzel ist der leitende Musiktheater- und Konzertdramaturg. Was macht eigentlich so ein Dramaturg den lieben langen Tag?
Ja, der Dramaturg, das ist ein ziemlich komplexes Ding. Ich glaube, meine Eltern, die auch immer wieder fragen, was tust du eigentlich, haben es immer noch nicht ganz begriffen, was ich tue. Man ist so direkt der Intendanz eigentlich unterstellt, arbeitet der Intendanz zu und fragen Spielplangestaltung. Das heißt, man liest Stücke, man macht Vorschläge, man macht Besetzungen mit dem Intendanten, der die natürlich am Ende ja auch alle absegnet. Dann Einführungsveranstaltungen, da erlebt einen der Zuschauer oder der Zuschauer erlebt einen in Form von Programmheften. Man schreibt also Texte, layoutet, bringt diese ganzen Druckerzeugnisse unter die Menschen. Und man ist ganz wichtig als Produktionsdramaturg mit auf den Proben der erste Zuschauer. Man versucht zu beurteilen von außen, funktioniert das, was ein Regisseur da vorne tut und bremst gegebenenfalls oder treibt an, ist einfach ein Kommunikationspartner für das kreative Produktionsteam.
Jetzt hatten wir ja auch vor einiger Zeit, hatten wir den Michael Sommer, geschätzter Kollege von dir, hier, der, worin unterscheidet sich jetzt seine Arbeit, der ja auch Dramaturg ist, von deiner Arbeit?
Nicht wesentlich. Eigentlich machen Michael und ich das mehr oder weniger Gleiche eben in unseren Bereichen. Michael macht das Ganze fürs Sprechtheater, das heißt, er ist im Schauspiel unterwegs und ich bin es eben im Musiktheaterbereich.
Hm. So, gehen wir mal ein bisschen zurück auf den Musiktheaterbereich, da kommen wir nachher nochmal. Du bist im badischen Schopfheim geboren, habe ich nachgelesen und aufgewachsen. War das eine klassische Brutstätte für den Wunsch, im künstlerischen Bereich zu arbeiten? Oder spielte da vielleicht auch die Nähe zu Freiburg eine Rolle?
Nee, gar nicht. Also ich bin zwar in Schopfheim geboren, aufgewachsen bin ich aber in Lörrach. Das bedeutet direkte Nachbarschaft zu Basel. Mhm. Und da spielt Basel eigentlich eine sehr große Rolle für mich. Weil ich mein erstes Theaterpraktikum als Schüler in dieser Bogi-Reihe Berufsorientierung an Gymnasien, habe ich damals im Basler Theater gemacht. Und habe ich so viel Blut geleckt. Eigentlich hatte ich davor schon Blut geleckt, so von verschiedenen Theatertruppen in Lörrach und an Schulen. Und aber spätestens mit dem Theater Basel war es um mich geschehen. Und da bin ich dann jahrelang ein- und ausgegangen und habe bei Produktionen zugeschaut, durfte hinter der Bühne sein. Und da hat mich halt niemand mehr weggekriegt.
Hast du selber auch mal Theater gespielt in der Zeit?
Also ich habe in Basel am Theater nie selber gespielt, das waren 5 Kategorien zu hoch, aber ich habe sehr, sehr viel selber gespielt, also in Schultheatertruppen und in freien Bühnen in Lörrach, habe ich viel gemacht, ja. War auch immer der Meinung, ich werde Schauspieler oder ich werde Sänger.
Okay.
Und hat aber halt nie funktioniert.
Wieso nicht?
Naja, also das mit dem Schauspieler, das war ziemlich schnell auf Eis, weil ich was mit Musik machen wollte. Ich spiele seit langer Zeit Klavier. Für einen Pianisten hat es irgendwie nie gereicht, einfach zu wenig Talent. Und beim Gesang hatte ich dann lange Gesangsunterricht in Basel und da sagte mir mein Gesangslehrer in einer sehr ehrlichen Minute mal, pass mal auf, du hast eine schöne Stimme, das reicht für 3. Reihe E-Chor, irgendwo die 4. Tomate von links. Aber für einen Solisten ist das nichts, was du da in deiner Kehle hast.
Also
da bin ich heulend nach Hause und eine Woche später war er tot. Und dann dachte ich, na, der wollte mir noch was sagen und habe es mir zu Herzen genommen. Er hat recht gehabt.
Okay, ja. Das ist jetzt natürlich, okay, das war eine klare Ansage dann. Also das lassen wir mit der Singerei. Und dann hast du dich aber entschlossen, okay, gut, ich mache was draus, ich studiere das auch. Was hast du denn studiert?
Ich habe Dramaturgie studiert. Also es ist tatsächlich ein Studiengang, den es in München damals noch nicht allzu lange gab, an der Bayerischen Theaterakademie August Everding, in Kooperation mit der LMU München. Das heißt, ich habe an der LMU Theaterwissenschaft studiert und Germanistik und Musikwissenschaft und dann an der Bayerischen Theaterakademie Dramaturgie und an der Musikhochschule Klavier und Gesang.
Und deine Facharbeit, deine Diplomarbeit habe ich gelesen, die hast du zur lyrischen Operette bei Franz Lehár geschrieben. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich an Lehár denke, das ist für mich, geht eigentlich gar nicht. Operette ist ja irgendwie sowas von unhip. Wie kommt jemand auf so ein unhippes Ding wie Operette? Du wirst mir jetzt garantiert sagen, hey, das ist nicht unhip und dann möchte ich aber mal wissen, warum es nicht unhip ist.
Naja, vielleicht ist es zweischneidig. Also auf der einen Seite würde ich sofort dementieren und sagen, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Das ist auch für mich so. Weil Operette sich als Genre so wunderbar unernst nimmt. Wenn man sie, wie ich das sehen würde, halt richtig macht. Was ich ganz grauenhaft finde, ist, keine Ahnung, Operettentheater Budapest on Tour, die jede Stadthalle abklappern mit bunten Kostümen, die Beine schwingen, Heya Hossa schreien und dazu Karlmann singen. Das ertrage ich nicht. Das hat aber auch nichts mit Operette zu tun. Operette ist das ist Parodie, das ist Satire und Parodie sogar auf sich selbst. Also nichts ist unernster und gleichzeitig existenzieller, wie es Operette ist. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite, wie komme ich dazu? Ich glaube, vielleicht gerade, weil es so unhip ist. Ich habe immer irrsinnig Spaß an Dingen, wo alle sagen, das ist doch nichts. Und sich dann darauf zu stürzen und zu sagen, doch, doch, genau da ist was. Und das ist mit Operette passiert. Das hat mich durch meine Jugend begleitet, also durch meine Schulzeit zumindest, und hat mich begleitet dann durchs Studium, viele Operettentruppen gegründet und geleitet. Und Operette lässt mich nicht los.
Finde ich jetzt wahnsinnig spannend. Also so hat mir noch nie jemand die Operette dargestellt. Und ich werde es in Zukunft einfach mal auf diese Eckpunkte abklopfen, wenn ich wieder was drüber lese oder höre oder sehe. Ich habe immer gedacht, die nimmt sich ernst und deswegen fand ich sie eigentlich furchtbar.
Ja, da würde ich es auch furchtbar finden. Also bei aller Verehrung, die ich für Anneliese Rothenberger, Rudolf Schock und Konsorten habe, sich hinzustellen, freundlich zu lächeln und dein ist mein ganzes Herz zu brüllen oder meine Lippen, sie küssen so heiß, macht nicht glücklich. Das ist aber auch nicht der Punkt in diesen Stücken. Eigentlich müsste man fantastisch singende Schauspieler haben, die ein Quäntchen fehlende Perfektion vor sich hertragen. Dann ein großes Orchester und jede Menge Spaß. Und dann wäre es richtig gut.
Jetzt hast du ja, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe vorher, du hast auch deine Finger drin gehabt bei Manche mögen es heiß, ne?
Ja,
habe ich inszeniert. Das ist ja jetzt resultiere ich ja aus unserem Gespräch gerade, dass du, obwohl es jetzt nicht dein klassisches Operettengenre ist, sondern es ja mehr im Jazz und im teilweise auch sogar im Dixie angesetzt war, aber es ist ja eigentlich genau dann dein Genre. Oder? Da fühlst du dich wohl.
Total, bei Musikkomödie fühle ich mich wohl, weil ich mich nie frage oder mich nie daran störe, dass plötzlich jemand anfängt zu singen. Es ist für mich das Natürlichste auf der Welt, dass man manche Dinge nun mal nur singend ausdrücken kann. Es gibt Momente, das macht ja Operette auch so schön, in denen die gesprochene Sprache nicht mehr ausreicht. In dem das Herz überläuft, sei es im Positiven oder im Negativen, und man Dinge nur noch singend sagen kann. Hm. Und das Ganze auf eine komische Art und Weise, gibt nichts Schöneres.
Ich denke natürlich, denn ich bin großer Elvis-Fan, aber ich denke natürlich mit Grauen an die Elvis-Filme. Hm. Da fehlt dieses Selbstverständnis, wenn er plötzlich anfängt zu singen, aber er fand das ja selber auch nicht so gut.
Er kann okay. ja auch eine Komik drin liegen, aus heiterem Himmel anfangen zu singen.
Ja, ja, das wurde ja dann in manchen Filmen, die wir aus der Zeit kennen, also das war ja nicht, es gab ja nicht nur die Elvis-Filme, es gab ja auch dann die Filme mit Peter Kraus, die ganze deutsche Geschichte.
Ja, oder Peter Alexander.
Peter Alexander.
Phänomenal.
Der das ja tatsächlich dann eigentlich dahin geführt hat, wo du es gerade haben
wolltest. Genau, Marika Röck und Peter Alexander. Hoch sollen sie leben.
Das. Woran arbeitest du aktuell?
Oh, im Moment arbeite ich an zwei Projekten noch. Gestern hatte ein Projekt Premiere, das ich gemacht habe, die Satanszwerge von Sylt.
Und wie war's? Ich wollte es mir eigentlich antun, aber es ging leider terminlich nicht. Wie war's?
Ach, es war sehr lustig. Es kam genauso an, wie wir es uns gewünscht und vorgestellt hatten. Ein szenisches Gruselhörspiel.
Ja, erzähl kurz drüber.
Na, das sind ja diese John Sinclair-Romane, Geisterjäger John Sinclair, die vielleicht jeder zweite vom Bahnhofskiosk kennt, diese Groschenromane, Kult seit vielen Jahren, die eine ganz eigene Qualität haben. Ich möchte jetzt nicht bewerten, ob das gute oder schlechte Literatur ist, aber es ist faszinierend. Es ist einfach Kult. Und ein Schauspieler bei uns im Haus, Fabian Gröber und ich, wir sind große John Sinclair-Fans schon seit unserer Kindheit, auch mit Hörspielen, und haben gesagt, wir machen jetzt sowas live. Und dann hat Fabian Gröver einen Roman, nämlich Die Satanszwerge von Sylt. Diesen Roman gibt es wirklich. 1:1 umgesetzt auf eine dramatisierte Version als Hörspiel. Und das wird gelesen mit Live-Effekten, alle Geräusche, was man sich vorstellen kann. Todesschreie, Zwerge, die aus dem Sand auftauchen. Phänomenal.
Okay, großartig. Ihr spielt das hoffentlich noch öfters?
Noch zweimal ist geplant. Mal schauen, wenn es viele Publikum
im Podium, weißt du gerade auswendig
waren? Genau, Podiumbar. Genau.
Podiumbar. In der Bar vorne, ja.
Genau,
alles klar. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir nochmal Musik und dann reden wir zwei Hübschen noch ein bisschen weiter. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute, wie alle 4 Wochen, mit dem Thema Ulmer Theater mit lieben Gästen. Immer wieder interessant, immer wieder anregend. Heute einer davon, Benjamin Künzel, die Juliane Navo, die hatten wir schon verabschiedet. Die war die erste halbe Stunde zu Gast, der Benjamin. Der macht manchmal ganz komische Sachen. Ich habe nämlich gelesen, dass er seit 2006 mehrere Konzerte als Kommando Spartensprengung gespielt hat. Das klingt jetzt ehrlich gesagt ziemlich schräg. Was zum Teufel ist das?
Als Kommando Spartensprengung ist eine Sopranistin aus Berlin und ich. Wir versuchen gemeinsam die Operette wieder zu beleben, weil wir eine ähnliche Auffassung davon haben, wie man Operette zu machen hat. Und das tun Stefanie Dietrich und ich mit Lust und Laune und haben ein Programm zusammengestellt, das heißt mit der pünktlichen Verspätung einer Diva. Wir selber nennen uns das Kommando Spartensprengung. Mit diesem Programm sind wir eben seit 2006 bis noch dieses Jahr immer wieder unterwegs und spielen es rauf und runter. Jetzt wurde es im Januar vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet. Da kann man das im Übrigen auch noch sehen, wenn man auf die Homepage vom Bayerischen Rundfunk geht, Operettenboulevard, dort gibt's das. Und das ist Spaß am Unsinn und am großen Chaos der Operette.
Also einfach ein bisschen schräg, ein bisschen reinkrätschen.
Ja, das ist schräg mit dem großen Auftrag, diese Patina von der Operette runterzukratzen. Mhm. Dieses hübsche Aussehen und Lächeln, blondierte Dauerwelle und direkt vor der Kamera in einem schönen Kleid was singen. Das hat nichts mit Operette zu tun. Und genau dagegen gehen wir an.
Okay. Ganz andere Geschichte, die ich gelesen habe. Du hast ähnlich wie die Juliane, die Ballettschule hat. Auch so hast du auch noch ein zweites, ich sage jetzt mal wirklich Steckenpferd im Rahmen des Theaters, der Theaterjugendclub. Mhm. Was, bitteschön, ist der Theaterjugendclub?
Der Theaterjugendclub, den gibt es schon länger. Den gibt es schon auch, gab es schon in der Zeit, bevor ich hier in Ulm war. Das sind Jugendliche aus der Stadt und Umgebung, die sich für Theater interessieren und die Theater unter professionellen Bedingungen sich erarbeiten wollen. Das heißt, das Angebot besteht, zu Beginn einer Spielzeit sich zusammenzufinden als Jugendclub und dann am Ende einer Spielzeit in mehreren Aufführungen eines selbst erarbeitenden Projekts zu münden. Das hat die Leitung verloren, dieses Projekt. Das war, glaube ich, 2007 oder 2008. Und ich wurde gefragt, ob ich den übernehmen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich gerne, aber nur, wenn ich Operette machen darf mit denen.
Okay.
Und in diesem Moment war der Musiktheater-Jugendclub geboren. Das heißt, ich hatte 14 Jugendliche vor mir, die alle sehr eingeschüchtert dastanden, als ich gesagt habe, Leute, ihr müsst singen und jetzt wird gespielt, getanzt, gejuchzt und gemacht. Die haben aber alle Blut geleckt. Das war eine sehr lustige Aufführung von Offenbachs Die schöne Helena damals.
Mhm.
Und dann hat das Kreise gezogen. Die haben es ihren Kollegen weitergesagt und seither, muss man echt sagen, ist Operette in. Absolut. Es gibt unglaublich viele Jugendliche, die seither in diesem Jugendclub waren, sich jedes Jahr eine Operette erarbeitet hatten. Der Mikado kam dann, die Rose von Stambul, die Blume von Hawaii. Letztes Jahr waren wir auch im Großen Haus dann, die lustigen Nibelungen. Und dieses Jahr sind wir im Podium wieder unten und spielen Der Bettelstudent von Karl Millerker. Das sind im Moment 15 Jugendliche, die dabei sind, plus ein Jugendorchester, die sich das parallel zu uns auch, die Partitur erarbeiten, mhm, und das versuchen wir jetzt nachher zusammen zu basteln, zusammenzufügen.
Das Orchester, wo ist das auf dem Plan aufgetaucht? Wo kommt das plötzlich her? Wo habt ihr das hergezaubert?
Das sind genauso Jugendliche, die sich interessieren, die aber vielleicht sagen, oh, ich möchte nicht auf der Bühne stehen und singen, ich möchte lieber erst, okay, ein Vierteljahr vorher dazukommen und dann ein Instrument spielen.
Also auch hier kein vorgefertigte Band oder Orchester, sondern etwas, was sich neu zusammenfindet.
Was sich neu zusammenfindet, wow, und auch das Arrangement dementsprechend sein muss. Das ist jedes Jahr anders. Letztes Jahr hatten wir eine Harfe, genial, aber das hat man halt nicht jedes,
mhm,
Jahr.
Das macht dann aber jemand anders. Damit hast du dann nichts zu tun. Da gibt es einen Jugendkapellmeister.
Genau, da gibt es die Maria Braun aus unserem philharmonischen, okay, Orchester, die, mhm, das Orchester einstudiert.
Okay. Und du bist aber da voll mit dabei. Wie oft kümmerst du dich um die Jungs und Mädels?
Also wir proben szenisch einmal die Woche. Das seit Oktober, jeden Freitag, 2 Stunden am Nachmittag. Das, mhm, ist wenig.
Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt nicht so viel, oder?
Mehr ist aber meistens nicht drin. Weniger von meiner Seite als vielmehr auch von Seite der Jugendlichen, mhm, die ja in 1000 anderen Vereinen auch noch sind und Schule haben. Und seit Januar, Februar werden es auch immer wieder verstärkt die Wochenenden, wo man sich dann trifft, von Samstagmorgen bis Sonntagabend.
Okay.
Und jetzt wird es richtig stressig. Also jetzt kommen dann die Pfingstferien, da ist jeden Tag 10 Stunden, mhm, Probe.
Und das machen die mit Begeisterung mit?
Das hoffe ich doch schwer, zumindest tun sie so, ja.
Und dann wird es irgendwann Aufführungen geben?
Ja, am 1. Juni.
Okay, wie viele macht ihr dann?
Dieses Jahr 9 Vorstellungen. Aha. Dadurch, dass das immer so ein Renner war in den letzten Jahren, haben wir beschlossen, machen mehr Vorstellungen, weil bisher immer alles schnell ausverkauft war.
Jetzt sagst du, Podium macht ihr dieses Mal, ist eh kleiner.
Ist wirklich,
ja,
klein.
Ja.
Ist aber in Ordnung, ich finde das viel besser. Letztes Jahr haben wir es im Großen Haus probiert. Da ist der Abstand groß zum Publikum. Es ist viel schwerer, diese unbändige Spiellust und diese Energie von den Jugendlichen, die ja unbezahlbar ist, die wirklich rüberzukriegen. Und deswegen entschieden, im Podium ist viel einfacher, wenn man jeden Schweißtropfen sehen kann, mhm, jedes Lächeln, jede Energie wirklich den Raum, lieber den Raum sprengt, als nur eine Reihe zu erreichen.
Hm. Klasse. Großartige Sache. Gibt's, sagst du, schon ein paar Jahre, hast du jetzt übernommen. Du hast auch keinerlei Ambitionen aufzuhören. Freust, nee, dich schon aufs nächste
ich Jahr. Ich freue mich jedes Jahr am allermeisten auf den Jugendclub.
Hm. Hm. Okay. Was machst du darüber? Hast du darüber hinaus auch nochmal irgendwas? Also jetzt gerade die Geschichte mit dem Orchester, was wir vorher, mit der Band, was wir vorher mit der Sopranistin, oder ist das dann damit genug?
Naja, was alles so kommt. Also ich mache auch, wenn es an mich herangetragen wird, Arrangements für kleinere Orchester, für die Pasinger, mhm, Fabrik in München, dieses kleinste Opernhaus.
Ah, ja, okay.
Ich habe ein, mhm, Orchesterarrangement geschrieben vor ein paar Jahren. Ich mache viele Moderationen auch außerhalb vom Haus. Alles, was so kommt.
Okay. Und du fühlst dich sehr wohl in Ulm, oder?
Absolut.
Keine,
also am liebsten würde ich hier bleiben.
Ja.
Wenn sich das so ausgehen würde im Theaterberuf, würde ich jetzt sagen, am liebsten nie mehr weg aus Ulm.
Ja, schön. Das heißt, du magst das Ulmer Theater sehr gerne und magst wohl dann in dem Fall auch Ulm.
So ist es.
Und hoffentlich in Zukunft auch FreeFM.
Mit Garantie.
Das war die Plattform auf Radio FreeFM. Genau, da sind wir nämlich auf der 102,6. Ja, das war wieder eine Stunde rund ums Theater. 2 dieser Sendungen erwarten uns noch. Das nächste Mal wird es dann in 4 Wochen um die Wilhelmsburg gehen. Da werden wir unter anderem, glaube ich, jemand aus der Logistik da haben und jemand aus diesen Hunderten von Leuten, die da oben irgendwie
gibt
auf der,
ja,
Bühne sind.
Ja.
Und zu guter Letzt werden wir dann noch eine Abschlusssendung machen, in der wir dann mit der Susanne Lemke einfach nochmal Resümee ziehen über die vergangene Spielzeit. Beides Mal wieder dann mit meiner Wenigkeit. Heute war bei mir zu Gast der Benjamin und die Juliane. Benjamin, ich sage jetzt einfach zu dir, Juliane ist ja nicht mehr da. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Vielen Dank auch. Sehr viel Spaß gemacht.
Bin mal gespannt, wie lange du noch in Ulm bleibst und welche Aufgaben du hast. Weiterhin viel Erfolg, auch vor allem mit deinem Jugendclub.
Dankeschön.
Und auf der einen Seite war Rainer Markus Walter hier auf der Mikrofonseite und ihr habt die Plattform gehört auf Radio Free FM.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.